rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter, das Rennen um den ORF und wir, so nennen wir diese Sendung, die bevorstehende Wahl des Generaldirektors im wichtigsten Medium des Landes, wird mitentscheidend dafür sein, wie sich die politische Kultur in Österreich entwickelt. Journalistische Unabhängigkeit in einem starken öffentlich-rechtlichen Fernsehen, öffentlich-rechtlichen Radio, öffentlich-rechtlichen Internet, das macht genau den Unterschied aus zwischen Ländern wie Österreich und Ländern, die sich in eine autoritäre Entwicklung, Richtung entwickeln, wie Ungarn. Im Stiftungsrat, dem Gremium im ORF, das den nächsten ORF-Chef wählt, hat die Regierungspartei ÖVP die absolute Mehrheit. Das bedeutet keine guten Karten für den langjährigen ORF-Chef Alexander Vrabec, der aus dem sozialdemokratischen Lager kommt. Was das alles bedeutet für die Öffentlichkeit in unserem Land, darüber wollen wir sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Falter, Herausgeber und Mitbegründer Armin Thurnherr. Hallo.
Hallo.
Armin Thurnherr ist ein profunder Kenner und Analytiker der Medienlandschaft in Österreich. Im aktuellen Heft des Falter schreibt er über die türkise Politik mit dem ORF. Ich freue mich, dass aus Zürich von der Neuen Zürcher Zeitung Merit Baumann dabei ist. Willkommen.
Grüezi aus Zürich.
Merit Baumann war viele Jahre NZZ-Korrespondentin in Österreich und sie verfolgt von Zürich aus auch mit einem Auge nach wie vor die diversen Wiener Turbulenzen. Und ich begrüße ebenfalls den Sprecher der Journalistinnen und Journalisten im ORF, Dieter Bornemann. Hallo.
Servus aus Kärnten.
Dieter Bornemann ist Vorsitzender des Redakteursausschusses im ORF. Als solcher hat er so manche Sträuße, um die politische Unabhängigkeit auszufechten gehabt. Full Disclosure, als ORF-Korrespondent war ich früher da auch manchmal mit dabei. Er ist aus seinem Urlaubsort zugeschaltet. Und ich freue mich, dass Falter-Journalistin Anna Goldenberg mit dabei ist. Hallo.
Hallo.
Anna Goldenberg hat die wichtigsten Kandidaten für den Chefjob im ORF getroffen und porträtiert. Und ebenfalls mit dabei ist der Chefredakteur der Wiener Zeitung, Walter Hämmerle. Guten Tag.
Hoi aus der Wiener Zeitung.
Die Wiener Zeitung gehört der Republik. Die Regierung hat vor, dieses Qualitätsblatt einzustellen und ein Online-Organ der Regierung daraus zu machen. Aber ganz entschieden scheint das noch nicht zu sein. Armin Thurnherr, du hast, glaube ich, so gut wie alle ORF-Wahlen verfolgt und kommentiert. Es hat Überraschungen gegeben, es hat politische Machtspiele gegeben, eigentlich immer. Was ist diesmal anders?
Diesmal anders ist, dass offensichtlich eine Grundsatzentscheidung ansteht, weil bei den bisherigen Wahlen es ja aufgrund der politischen Machtverhältnisse nicht darum ging, in welche Richtung sich der ORF entwickeln soll, nämlich ob er sich tatsächlich weg vom Öffentlich-Rechtlichen bewegen soll, ohne das jetzt direkt als Programm anzukündigen. Es sieht ja aus wie eine Machtfrage, die kurz halt aufgrund der absoluten Mehrheit im Stiftungsrat sozusagen mit links für sich entscheiden kann, wenn es so ist. Ja, ganz scheidet man Alexander Vrabic erst nach einer Wahl immer ab. Aber in Wirklichkeit geht es, glaube ich, um was viel Dramatischeres, nämlich darum, ob private Elemente in den ORF hineinkommen und damit das Öffentlich-Rechtliche sozusagen ad acta gelegt wird. Die Idee des Öffentlich-Rechtlichen, dass sozusagen einer Gesellschaft ein Medium als Ganzes gehört und dass es nicht privaten Interessen dient. Und das hat dann für den gesellschaftlichen Dialog insgesamt fatale Folgen. Und dass man diese Frage nicht einmal öffentlich diskutiert und dass man das auch nicht im ORF selbst diskutiert, zeigt auch sozusagen, wie kompliziert einerseits und wie schwerwiegend andererseits das Problem ist.
Merit Baumann, was auch neu ist, das sind die Rahmenbedingungen in Europa, wo in einigen Ländern massiv die Regierungen dabei sind, die Medien unter Kontrolle zu bringen. Beispiel Orban, Beispiel Österreich und die Unterschiede zu Österreich. Aus Schweizer Sicht ist Österreich anfällig für Versuchungen einer Orbanisierung?
Also ich beobachte ja die Visegrad-Länder jetzt auch seit vielen Jahren schon intensiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von diesem Schlagwort der Urbanisierung Österreichs nichts halte. Und zwar, weil das eine Verkennung und eine Verharmlosung der Situation in Ungarn und in Polen ist. Sowohl in Ungarn wie in Polen sind die öffentlich-rechtlichen Sender reine Propagandakanäle der Regierung geworden. Da werden Oppositionspolitiker diffamiert. Es gab Säuberungswellen unter den Journalisten. Und ich glaube, von diesen Verhältnissen sind wir doch in Österreich relativ weit entfernt, was nicht heißen soll, dass ich das verharmlosen will, die politische Einflussnahme auf die Medien. Ich glaube, dass im Unterschied zu Polen und Ungarn das demokratische Bewusstsein der Bevölkerung einerseits und auch das journalistische Selbstverständnis, das Selbstverständnis der Journalisten andererseits stärker ausgeprägt ist als in diesen vergleichsweise jungen Demokratien. Aber es gibt Faktoren, die Österreich tatsächlich angreifbar machen. Da ist zum einen diese Kultur des Postenschachers ganz, ganz grundsätzlich und da wird der ORF einfach ganz selbstverständlich dazu gezählt als einer dieser Posten. Dann die Verhaberung, dass in Wien jeder jeden kennt. Und dann würde ich noch die Inserate-Korruption nennen. Dieses absurde Ausmaß von Inseraten der öffentlichen Hand hat natürlich alle Medien bis zu einem gewissen Punkt abhängig gemacht.
Dieter Bornemann, was waren die größten Hürden für die Journalistinnen und Journalisten im ORF in den letzten Jahren, ihren Job zu machen, vertrauenswürdige, richtige Informationen dem Publikum zu präsentieren?
Ja, die Hürden sind gar nicht so groß, weil wenn wir uns anschauen, was wir im ORF-Journalismus in den vergangenen Jahren geleistet haben, dann zeigt das schon, dass wir ein hohes Maß an Unabhängigkeit uns nämlich auch selber erkämpft haben, muss man sagen. Ich glaube, es gibt da zwei Bühnen, die da bespielt werden. Das ist die eine, die politische Bühne, wo auch das Führungspersonal des ORF mitspielt, wo die Parteipolitik massiv mitspielt, wo es darum geht, welche Posten werden mit welchen Leuten besetzt. Und das andere ist die journalistische Bühne, die wir bespielen, wo wir jeden Tag im Radio, im Fernsehen, online, im Teletext zeigen, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen im ORF natürlich einen ordentlichen, unabhängigen und kritischen Journalismus machen möchten. Und das gelingt über weite Strecken auch. Also insofern stimme ich der Kollegin Baumann völlig zu. Dieses Schlagwort der Urbanisierung, finde ich, ist völlig unangebracht im Vergleich zu Österreich, weil wir noch kritische und funktionierende Redaktionen haben.
Walter Hämmerle, politisch gesehen, wie stark ist der Wille der Kanzlerpartei, unbedingt Vertrauensleute einzusetzen in so wichtige Positionen wie die Position des Generaldirektors im ORF, wenn man sich die berühmten Chats ansieht über Postenbesetzungen in den letzten Jahren?
Ich würde sagen erheblich, aber das ist nicht auf die ÖVP beschränkt. Die innere Logik von Politik und Macht und von Parteien quasi zielt darauf ab, ihre eigene Macht zu erweitern und zu stärken und abzusichern. Und die innere Logik von Journalismus muss darauf abzielen, die eigene Unabhängigkeit zu verteidigen und Strukturen dafür zu schaffen, diese aufrechtzuerhalten, neugierig auf die Welt zu blicken. Das heißt, wir haben es mit zwei inkompatiblen Systemen zu tun, die sich aneinander reiben. Und das, dieses Spannungsverhältnis ist wichtig, zählt zur Demokratie. Und ohne das, glaube ich, wäre es nicht funktionabel. Unabhängigkeit wird nicht gewährt, wird nicht geschenkt, sondern muss sich, wie Dieter Bornemann völlig richtig gesagt hat, erkämpft werden und verteidigt werden, und zwar gegenüber jedem und jeder Machtkonstellation und Machtkonfiguration, sei es seitens der Wirtschaft, sei es seitens der Politik, sei es seitens von Bundesländern und, manchmal auch mitunter gegenüber den eigenen Herausgebern. Das ist die innere Logik einer heterogenen liberalen Demokratie, dass Mächte gegeneinander stehen und nicht miteinander.
Aber der Kanzler könnte doch zum Beispiel sagen, ich kann auch gut mit jemandem, der nicht aus meiner politischen Familie kommt, um genau diese Vielfalt zu sichern, die Spannungen. Warum tut das nicht?
Aber es wäre höchst untypisch, weil es nicht der inneren Logik seines eigenen Metiers entspricht.
Anna, du hast mit allen wichtigen Bewerberinnen und Bewerbern, der Bewerberin, den Bewerbern gesprochen. Was zeigen sich da eigentlich für große Unterschiede, was die Pläne betrifft? Gibt's die eigentlich? Kann man sagen, das sind ganz unterschiedliche Visionen für den ORF, die da präsentiert werden von Roland Weissmann, dem jetzigen Vizefinanzchef, Lisa Totzauer, der Chefin von ORF 1, und Alexander Wrabetz, dem bisherigen ORF-Chef?
Also ich konnte da keine sehr großen Unterschiede entdecken, was auch daran liegt, dass zu dem Zeitpunkt, als ich meine Porträts geschrieben habe, recherchiert habe und mit denen gesprochen habe, ihre Konzepte auch noch nicht öffentlich waren und die eigentlich auch, also nicht Usus ist, das öffentlich zu machen. Die präsentieren die einmal dem Stiftungsrat. Und dann dringt es vielleicht an die Öffentlichkeit. Und da ist Lisa Totzauer, deren Bewerbung ja, also über die wurde gemutmaßt, und dann kam sie doch irgendwie recht plötzlich und für einige recht unerwartet. Die hat dann einfach ihr Konzept online gestellt. Und jetzt hat das der amtierende Generaldirektor Alexander Wrabetz auch gemacht. Sagen wir, man muss wahrscheinlich schon sehr genau zwischen den Zeilen lesen, um da sehr viel Unterschiede zu erkennen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist man sich da einig, dass der ORF braucht mehr Freiheit im Digitalen, muss da irgendwie mehr machen können. Dazu braucht es dann wiederum eine Gesetzesnovelle, über die schon länger diskutiert wird. Dann geht es auch um die Frage der Regionalität, dass es auch irgendwie mehr österreichische Inhalte geben soll, weil natürlich irgendwie mit Internet und Streaming, also wenn man jetzt Simpsons schauen will oder andere amerikanische Serie, muss man jetzt nicht mehr den ORF einschalten. Das heißt, der ORF soll da irgendwie mehr für Österreich machen, wie das auch im öffentlich-rechtlichen Auftrag.
Armin, was für eine Rolle spielen eigentlich überhaupt diese Konzeptionen? Was davon ist wirklich wichtig dafür, in welche Richtung die Reise geht?
Ja, ich möchte noch gern was zum Thema Urbanismus und innerer Logik der Medien sagen. Das beantwortet vielleicht diese Frage auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, Urbanismus wäre ein überzogener Vorwurf, der auch das Problem nicht trifft. Aber wir können nicht so tun, als wäre sozusagen der Journalismus, den der ORF jetzt vertritt, einfach die übliche Art von Journalismus, die es überall gibt, sondern das ist ja das Problem, dass das die bedrohte Art ist. Und wir haben jetzt nicht mehr die Situation wie vor 50 oder 20 Jahren, dass hier Politik und Journalismus einander gegenüberstehen, sondern wir haben ein digitales Verlegertum, das von amerikanischen Konzernen dominiert wird, die mit diesen Logiken gar nichts im Sinn haben, die sozusagen die öffentliche Kommunikation von Politik und Journalismus dominieren und vollkommen umstülpen. Und alles, was wir an journalistischen Ideen und Idealen in diesen Konstrukten haben, wird da eliminiert. So, und dem sind die Verlage, dem ist aber auch die Politik unterworfen, die privaten. Und öffentlich-rechtlich als Idee steht sozusagen diesen Entwicklungen auch gegenüber, nämlich im Sinn einer Demokratie, um das aufzuhalten. Und das ist in Gefahr. Ja, das ist in Gefahr, wenn man jetzt sagt, gerade im Zuge der Digitalisierung machen wir mit den Privaten gemeinsame Projekte, ohne sich überhaupt zu überlegen, was man da tut. Ja, und dass das nicht so gesehen wird, das finde ich einerseits dramatisch, von der Politikseite her verständlich, weil Kurz natürlich in seiner Art Politik zu machen auch mit dieser Systemlogik eher kokettiert. Deswegen wäre so Trumpismus leid eine bessere Charakterisierung dessen, was er tut. Und das ist sozusagen die Gefahr, die jetzt auch auf einen ORF zukommt, der mit welchem Personal immer die öffentlich-rechtliche Idee beginnt, ad acta zu legen. Das ist, glaube ich, das Problem.
Merit, in der Schweiz gibt es die SRG, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, die durchaus ähnlich konstruiert ist wie der ORF. Gibt es da auch diese Diskussionen, wie wichtig ist öffentlich-rechtlich gegenüber kommerziellen Medien? Und wenn dort der Chef gewählt wird bei der SRG, spielt da auch eine Rolle, was die Regierung haben will und was der Regierungschef haben will? Wir haben ja in Österreich immer den Glauben, in der Schweiz wird alles ganz sachlich und ohne Parteipolitik entschieden.
Ja, also selbstverständlich gibt es die Debatte über den öffentlich-rechtlichen, über die öffentlich-rechtlichen Sender. Die wurde intensiv geführt im Zusammenhang mit dieser Abstimmung über die Gebühren. Da können sich vermutlich alle erinnern. Die ist ja dann sehr deutlich zugunsten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ausgegangen. Was die Parteipolitik betrifft bei der Wahl zum Beispiel des SRG-Chefs. Es ist in der Schweiz halt schon sehr schwierig zu definieren, was die Regierung überhaupt will. Weil wir haben ja eine sogenannte Konkordanzregierung, in der die vier größten Parteien anteilsmäßig vertreten sind. Das heißt, man kann schon gar nicht sagen, was die Regierung konkret will. Es braucht immer eine Mehrheit unter diesen sieben Bundesrätinnen und Bundesräten. Und dazu kommt noch, dass die SRG eigentlich drei komplett unterschiedliche Sender sind, wenn man so will, einen in der deutschsprachigen Schweiz, einen in der französischsprachigen Schweiz und einen in der italienischsprachigen Schweiz. Und das macht es wahnsinnig schwierig, meines Erachtens schon in der Grundstruktur eine politische Linie da reinzubringen. Und damals, 2016, habe ich bei der Wahl des jetzigen Generaldirektors keine Diskussion wahrgenommen über seine politische Positionierung. Und ich könnte ehrlich nicht sagen, welcher Partei er nahe steht. Ich weiß es nicht.
Dieter Bornemann, das ist ein kleinerer oder größerer Unterschied zu Österreich, wo man natürlich genau das ganz, ganz zentral diskutiert. Diese Frage, der bedrohte öffentlich-rechtliche Kern des ORF. Hast du das gespürt? Haben das die Redakteurinnen und Redakteure gespürt in den letzten Jahren, dass das bedroht ist? Und schlägt sich das nieder auch in den Positionen, die die Bewerberinnen und Bewerber haben?
Ja, natürlich haben wir das gespürt, und zwar ganz massiv, vor allem in der Zeit, wo die FPÖ in der Regierung war, weil deren dezidiertes Ziel war es natürlich, die ORF-Gebühren abzuschaffen und eine Steuerfinanzierung einzuführen. Das hätte zur Folge gehabt, dass die Unabhängigkeit des ORFs natürlich noch viel mehr gefährdet ist, weil der ORF-Generaldirektor jedes Jahr dann mit dem Hut zum Finanzminister gehen muss und einmal im Budget betteln. Und wenn der mit der Berichterstattung unzufrieden ist, dann kann er sagen, wir streichen einmal 20% eures Budgets, weil alle müssen sparen. Und das wäre öffentlich auch relativ leicht argumentierbar gewesen. Also diese Bedrohung hat es massiv gegeben, aber das hat sich nicht in der Berichterstattung niedergeschlagen. Und im Unterschied zur Schweiz, wie wir gerade gehört haben, ist es im ORF seit Jahrzehnten immer klar, welcher Partei die Kandidatinnen und Kandidaten für die Generaldirektion nahestehen. Das ist nie überraschend. Überraschend ist, dass sich niemand bewerben traut, offensichtlich, der politisch völlig unabhängig ist, weil der von vornherein weiß, er hat de facto keine Chance, vom parteipolitisch besetzten Stiftungsrat überhaupt zu einer Mehrheit zu kommen. Und was Armin Thurnherr gerade gesagt hat, die Bedrohung durch die amerikanischen Konzerne, die ist ja auf der wirtschaftlichen Ebene, weil große Teile des Werbegeldes dorthin fließen und dann für die Finanzierung des Journalismus in Österreich fehlen. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist eine massive Reduktion des Personals de facto in allen Redaktionen. Also da sehen wir irgendwie, wie wenig Geld mittlerweile für Journalismus zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite, nämlich in der Politik, einen massiven Aufbau mit Steuergeld von PR-Beratern, von Pressesprechern, von Social-Media-Beratern. Also wenn im Bundeskanzleramt 60 Leute damit beschäftigt sind, um die PR des Bundeskanzlers zu erledigen, dann ist das dramatisch mehr, als in den Redaktionen der meisten heimischen Zeitungen überhaupt arbeiten.
Und das die ZIP-1-Redaktion hat die 60 Mitglieder?
Oder die ZIP-2-Redaktion? Nein, die gesamte ORF2-Information hat etwa 120 Redakteurinnen und Redakteure. Da ist aber alles dabei von ORF, also die ZIP-Redaktion, die Wetterredaktion.
Also die ZIP-2-Redaktion hat nicht so viele Mitarbeiter wie das PR-Team.
Nein, die ZIP-2-Redaktion ist eine ganz kleine Redaktion. Da gibt es irgendwie 3-4 Moderatorinnen und Moderatoren, einen Chef vom Dienst und ein kleines Team von 3-4 Leuten, die jeden Tag für die Sendung arbeiten. Und sie bekommen Unterstützung von den Fachredaktionen. Also zu sagen, die ZIP-2 ist eine Riesenmannschaft, wie zu der Zeit, wie wir beide noch dort gearbeitet haben, wo, wie viel hatten wir, 25 Leute oder so, unter Johannes Fischer, diese Zeit ist bedauerlicherweise vorbei.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Walter Hämmerle, wenn Sie sich ansehen, die Interviews, die die Kandidaten geben, was sie machen wollen, merken Sie große Unterschiede? Also wird zum Beispiel klar, warum jetzt wirklich der Herr Weißmann den Alexander Vrabec herausfordert? Warum er sagt, was er anders machen will? Warum dann die Stiftungsräte für ihn stimmen sollen?
Mhm. Nein, und ich glaube, das ist ein großes Defizit. Ich glaube, es kommen sicher Unterschiede hervor, die fokussieren sich aber auf die Persönlichkeit und den Background der Kandidaten. Ja, Roland Weißmann hat sicher das negative Atu, dass er als Favorit, als die Personalie der Kanzlerpartei gilt. Lisa Tothauer hat sicher den Vorteil, dass sie am glaubwürdigsten der Kandidaten für eine Stärkung und Fortsetzung der Unabhängigkeit der redaktionellen Arbeit eintreten kann als Journalistin. Und ich erachte, obwohl Journalisten bekanntermaßen erbärmliche Weissager sind, quasi Alexander Vrabec als weitgehend chancenlos. Es ist aber, glaube ich, ein wirkliches...
Aber bei ihm weiß man am ehesten, wofür er steht, weil
sicher,
er hat das praktiziert
das in den letzten Jahren. Aber das passt einfach nicht in die Logik hinein. Möglicherweise braucht das Unternehmen aber auch quasi einen Neustart, eine neue Dynamik ganz aus der Organisationsentwicklung heraus. Ich möchte aber noch zwei Sachen anfügen und quasi teilweise widersprechen und teilweise aber auch Recht geben. Dieter Bornemann hat es erwähnt auch. Ich glaube es aber über die Personen und die Zuordnung durch die Parteien. Ich glaube, es ist ein großes Defizit für den ORF, dass jegliche Personalentscheidung im ORF den Kandidaten Parteistempel aufdrückt, die teilweise Jahrzehnte lange Vergangenheiten haben, wo einer vor 20, 30 Jahren irgendwann einmal gearbeitet hat. Ich glaube, dass das der Glaubwürdigkeit des Unternehmens und den Redaktionen massiv schadet, dass über jede Personalentscheidung ganz automatisch von einer breiten öffentlichen Diskussion von einer eingeschränkt öffentlichen Diskussion sofort mit dem Parteivorschlaghammer auf die eigenen Kolleginnen und Kollegen vorgegangen wird, und zwar von allen Seiten. Ich glaube, das tut dem ORF nicht gut, vor allem wenn es mitunter sogar unberechtigt ist und als Kampfmittel eingesetzt wird. Und was Armin Thurnherr gesagt hat, ist völlig richtig. Ich möchte aber mal einen Gedanken ergänzen hinsichtlich, der ORF quasi kämpft für einen Fortbestand und eine Sicherung eines öffentlich-rechtlichen Journalismus. Ich würde die Hypothese aufstellen, dass ganz viele andere Medien auch einen öffentlich-rechtlichen Kern, wenn nicht in ihrer Organisationsstruktur, so doch in ihrem redaktionellen Mindset drinnen haben. Und der ORF ist ein zu großer Player, dass er quasi allein für sich existieren kann in diesem Land. Er muss bei seiner Neuausrichtung gerade vor dem Digitalisierungshintergrund Rücksicht nehmen auf die anderen journalistischen Akteure in diesem Land. Und ich bin fest davon überzeugt, entweder es wird gemeinsam öffentlich-rechtlich wie privatwirtschaftlich die redaktionelle Unabhängigkeit, Autonomie, auch wirtschaftliche Unabhängigkeit gestärkt, oder sie wird gemeinsam von allen gemeinsam quasi geschwächt. Das ist ein wesentlicher Punkt, quasi wie sich der ORF in Zukunft neu aufstellen muss.
Was ja neu ist an der Situation jetzt.
Darf ich da kurz was anschließen? Ich glaube, dass das ganz richtig ist, aber das betrifft journalistische Kooperationen. Das betrifft sozusagen die Stärkung dessen, was Walter Hämmerle jetzt das Mindset genannt hat. Der Unterschied ist aber der, das Mindset beim ORF ist gesetzlich festgeschrieben, während das Mindset bei privaten Unternehmungen sozusagen ein Hobby der jeweiligen Verleger ist oder die halt moralische Verpflichtungen
oder im Redaktionsstatut festgelegt.
Oder im Redaktionsstatut, die sind auch ein bisschen wetterabhängig. Ich bin im Übrigen dafür, dass die Wiener Zeitung als öffentlich-rechtliches Medium betrachtet und entsprechend finanziert wird, indem man irgendwelchen Boulevardmedien ein paar Millionen wegnimmt. So viele braucht es ja gar nicht. Und dass Zeitung weitergeführt wird. Das wäre zum Beispiel mindestens ein sehr sinnvolles Projekt, um symbolisch zu zeigen, was öffentlich-rechtlich ist. Aber sozusagen, es geht nicht nur um Fragen des Mindsets, und man sieht schon beim Kandidaten Weißmann, der als sein Flagship-Projekt vor sich herträgt, er will Kooperationen mit den privaten Verlegern sozusagen als Zielprojekt einführen, um zu zeigen, wo der ORF hingeht. Aber ich würde sagen, der ORF muss sich gerade verlegerisch abgrenzen von den Privaten. Er muss im Mindset kooperieren, journalistisch mit Redaktionen, aber er darf nicht mit Verlagen kooperieren, die genau das Gegenteil wollen von dem, was er will. Die wollen Profit machen und er muss ein gesellschaftliches Mindset durchsetzen, wenn man es so formulieren will. Ja. Das ist eben das Problem.
Wir sind langsam in der letzten Runde unserer Diskussion. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, Anna. Was zum Umbruch der Medienwelt zurzeit gehört, das ist das Ausmaß, in dem seriöser Journalismus umkämpft ist durch rechte Populisten, die vorne und hinten unterstellen, alles, was seriöser Journalismus ist, sind Fake News. Alles, was ihnen nicht in einen Kram passt, sind Fake News. Wie tut sich der ORF in dieser Schlacht gegen Fake News?
Also journalistisch, glaube ich, machen die Kolleginnen und Kollegen das geben sie ihr Bestes. Ich glaube, die große Frage, die jetzt auch schon ein bisschen da im Raum geschwelt ist, ist, wie der ORF mit den sozialen Medien umgeht, wo ja eben diese Fake News hauptsächlich verbreitet werden und hauptsächlich kursieren. Oder eben die große Frage ist, ja, das sind die Digitalkonzerne, die den Medien viel Einnahmen wegnehmen, eben durch die Werbung und so. Und was macht man jetzt? Macht man damit, auch wissend, dass man denen Geld gibt, aber wo die Leute natürlich auch sind, wo auch ganz viele junge Leute sind? Oder hält man sich da ganz raus? Und bisher war es so, dass der ORF gesetzlich recht eingeschränkt war. Also zum Beispiel erst 2013 kam dann ein Urteil vom Verfassungsgerichtshof, dass die ganzen Facebook-Seiten vom ORF, die es gibt, die davor so in einer rechtlichen Grauzone waren, dass die legal sind. Und auch jetzt ist es so, dass online eigentlich nur sendungsbegleitende Inhalte gemacht werden dürfen. Und das auch was so, wenn man sich anschaut, was der ORF so auf den sozialen Medien macht, ist das also auch im internationalen Vergleich schon noch eher sehr gemütlich.
Merit, ganz kurz, diese Auseinandersetzung um Fake News, wie stark ist die in der Schweiz? Es gibt eine starke rechtspopulistische Strömung auch in der Schweiz. Wie rabiat sind die im Bereich Journalismus und Attacken gegen seriösen Journalismus?
Ja, also die Attacken sind schon heftig, vor allem eben gegen die SRG, das ist klar. Aber ich nehme das Problem der Fake News nicht so stark wahr, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir halt eine direkte Demokratie sind, viermal im Jahr über teilweise sehr komplexe Fragen abstimmen und da eine Flut von Informationen von seriösen Medien kommt. Das ist vielleicht ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass bei uns der Boulevard viel weniger stark ist, viel weniger stark und vor allem völlig unpolitisch. Und was auch mir auffällt jetzt im Vergleich SVP-FPÖ, ist, dass die SVP
relativ rechtspopulistische
wenig,
Partei.
Genau, ja, Entschuldigung, ja. Relativ wenig auf Social Media setzt. Also das ist kein Vergleich zur FPÖ. Und Social Media spielen eigentlich im politischen Bereich natürlich eine Rolle und eine größer werdende Rolle, aber weniger, die SVP bedient das nicht sehr stark.
Dieter, ganz kurz, wenn es eine Korrektur des ORF-Gesetzes gibt, ein neues ORF-Gesetz, was irgendwann kommen wird, was ist die wichtigste Korrektur aus Sicht der Journalistinnen und Journalisten, die dort stattfinden müsste? Ganz kurz.
Na, ganz sicher einmal die Neuaufstellung des Stiftungsrates, dass da nicht Leute drinnen sitzen, die primär den Parteien zu Willen sein müssen, sondern Leute, die irgendwie das Öffentlich-Rechtliche vor sich hertragen und nicht die Parteipolitik. Das halte ich für das Wichtigste. Und natürlich auch eine Neuausrichtung des Redakteurstatuts, wo wir mehr Möglichkeiten haben an Mitspracherechten, im Gegensatz zu den Landeshauptleuten, die ja de facto ein Bestimmungsrecht für den jeweiligen Landesdirektor haben, ist das Redakteurstatut im letzten Endes immer sehr zahnlos, wenn es um wirkliche Entscheidungen im ORF geht.
Das war die Debatte im Falter-Talk über die Zukunft des ORF und die bevorstehenden Generaldirektorenwahlen im ORF. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Danke vielmals für Ihr Interesse. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.